Micha 4, 1 bis 5. Das kommende Friedensreich Gottes. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich.
In dem Predigtext hat freundlicherweise die Claudia schon gelesen. Ja, und was bei euch aus diesem Predigtext noch im Kopf ist, das ist sind diese drei Worte: Schwerter zu Pflugscharen. Ja, diese Worte, die sind mindestens aus diesem Abschnitt noch bei euch im Gedächtnis geblieben. Es sind Worte, die eine wohltuende Vision aufzeigen. Worte, die Hoffnung spenden in dieser Zeit, in der sich angesichts der Meldungen, die wir so täglich hören, und angesichts der Entwicklung doch eher Unbehagen, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit und Erschöpfung breit machen. Ja, seit mehr als 2,5 Jahren tobt ein Krieg in der Ukraine, seit mehr als einem Jahr in Israel und man hat Angst, dass sich das alles noch ausweiten könnte. Und auch was sonst auf der Welt passiert, auch innenpolitisch, da kann man auch nicht davon reden, dass man in ruhigem Fahrwasser unterwegs ist. Eigentlich möchte man manchmal eine Stopptaste drücken und sagen, erstmal durchatmen, die Dinge sortieren und dann geht's weiter. Aber ja, so eine Stopptaste gibt es nicht und das lässt die Zeit auch gar nicht zu. Ja, und dann hören wir hier beim Propheten den Text mit dem berühmten Symbol der Schwerter, die zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Wie passt das zusammen, angesichts dieser bedrohlichen Umstände seine Waffen zu zerstören? Ist das nicht dumm? Ist nicht naiv? Träumerisch? Oder vielleicht sogar weltfremd? Man muss sich doch verteidigen. Ja, man muss doch reagieren. Und zwar schnellstmöglich auf das, was von außen so auf einen einströmt. Und dabei ist Stärke angesagt, Verteidigungsbereitschaft ist angesagt. Und dann sehen wir dieses Bild in der Bibel. Lesen von Visionen und Hoffnungen, die Jahrtausende alt sind. Ja, das ist ein starkes Bild, das der Prophet uns hier anbietet. Das Schwert dient nicht mehr dazu, es gegen einen anderen zu erheben, sondern es wird als Pflugschar durch den Acker gezogen. Nicht Tod und Zerstörung sind das Ziel, sondern Leben und Nahrung. Ja, was heißt das? In die heutige Zeit übersetzt. Was heißt das? Konkret bezogen auf den Krieg in der Ukraine. Sollen wir jetzt, um im Bild zu bleiben, Mähdrescher statt Panzer liefern? Offen gestanden, glaube ich nicht, dass unser Text das hergibt. Micha spricht eingangs im ersten Vers dieses Abschnitts vom Ende der Tage. Er spricht vom Ende der Tage, in denen die Verheißung in Erfüllung gehen wird. Und damit verweist er auf eine neue Epoche in der Menschheitsgeschichte. Von Micha aus gesehen, ja, leben wir durchaus in fernen Tagen. Micha lebte circa 700 vor Christus. Aber dem Weltfrieden sind wir nicht wirklich näher gekommen. Und auch von uns aus gesehen scheint er in weiter Ferne zu liegen. Und das wird wahrscheinlich immer so bleiben, solange wir hier auf dieser Erde unterwegs sind. Man wünscht sich ja, dass Menschen zur Vernunft kommen und einsehen, dass Krieg und Gewalt falsche Wege sind. Micha sieht das auch so, er wünscht sich das, aber er weiß auch ganz genau, das wird erst in fernen Tagen in dieser neuen Epoche sein. Er sagt auch nicht, schmiedet die Schwerter zu Pflugscharen um, dann wird Frieden einkehren, ja, sondern es ist andersherum. Er sagt, ich lese es nochmal, doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet sein und Völker werden ihm zuströmen und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starken Nationen zurechtweisen, so dass sie, und dann kommt es, ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Rebmessern. Dann, in dieser neuen Epoche der Menschheitsgeschichte, wenn alle Nationen sich an Gottes Weisung orientieren und nicht mehr das Recht des Stärkeren gilt, sondern Gott Recht spricht über die Völker, dann werden die Menschen ihre Schwerter zu Winzermessern umschmieden. Ja, und sie können das auch einfach tun, weil es keine Verwendung mehr dafür gibt, weil sie schlecht unnütz sind, unnützes Zeug. Waffen sind dann zu nichts mehr Nütze. Und der Krieg wird nicht mal mehr als Möglichkeit im Raum stehen. Das ist aber jetzt kein politisches Programm. Es ist nichts, was die Menschen selbst herbeiführen können, sondern es geschieht eben in fernen Tagen von Gott her. Ja, soweit so gut. Aber was heißt das jetzt für uns? Für unser Handeln. Wie sollen wir mit diesem Spruch, mit diesem Abschnitt umgehen? Heißt das, dass wir einfach nichts tun, die Hände in den Schoß legen und abwarten, was Gott so tut? Schauen wir ein bisschen zurück. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer sah das nicht so, dass man die Hände in den Schoß legt und abwartet. Bereits 1933, also im Jahr, als Hitler an die Macht kam, formulierte er: Wenn ein Wahnsinniger am Steuer eines Wagens sitzt und in eine Menschenmenge rast, dann reicht es nicht, die Opfer zu verbinden, sondern man muss dem Rad in die Speichen fallen. Für Bonhoeffer beinhaltete dies das Engagement im theologischen und politischen Widerstand. Theologisch in der bekennenden Kirche, politisch im erweiterten Kreis der Attentäter des 20. Juli. Bonhoeffer war kein leichtfertiger Verfechter des Tyrannenmordes und kam doch in Gebet und im Nachdenken für sich zu dem Schluss, dass man mit der Tötung eines Menschen, ganz gleich wem, schwere Schuld auf sich lädt. Und dass es dennoch Situationen geben kann, wo genau das moralisch geboten ist und es eine egoistische Haltung wäre, die Reinheit des eigenen Gewissens über alles andere zu stellen. Nur mal so als biblisches Beispiel: Auch die Judith hat dem Holofernes den Kopf abgeschnitten. Die hat ihn umgebracht. Du sollst nicht töten, hat sie nicht beachtet. Ja, und hat von daher auch eine gewisse Schuld auf sich geladen. Ja, und dann haben wir diesen Wochenspruch heute. Ich weiß nicht, ob ihr den noch im Ohr habt. Selig sind die Friedenstiften. Da sind wir bei der Bergpredigt. Ja, wo wir auch hören, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Ja, manche haben das auch sehr wörtlich genommen in ihrem Leben. Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Und die haben damit auch Erfolg gehabt. Ja? Die Befreiung Indiens vom britischen Empire oder das Ende der Rassendiskriminierung in den USA oder zumindest eine deutliche Reduzierung. Ja, auch Bonhoeffer hat sich mit der Bergpredigt beschäftigt, der kannte sie natürlich auch. Und dennoch schlug er einen anderen Weg ein als Gandhi oder Martin Luther King. Warum das so ist, da kann man drüber nachdenken. Ich glaube, weil es doch deutliche Unterschiede gibt in der Situation, wie Gandhi und King sie antrafen und der von Bonhoeffer im Nationalsozialismus. Oder man kann ergänzen, heute mit Putin. Die Bergpredigt stellt eine Situation vor Augen, wo jemand für sich entscheidet, sich nicht provozieren zu lassen. Wo jemand die menschliche und moralische Größe beweist, diese übliche Reiz-Reaktionsschema zu durchbrechen und auf unerwartete Weise auf die Beleidigung zu reagieren. Aber bei einem Gegenüber, das überhaupt dafür empfänglich ist, so eine Reaktion zu bekommen, kann das eine große Wirkung erzielen. Und ich glaube, das war bei Martin Luther King und auch bei Gandhi so. Bei einem Gegenüber jedoch, das auf dem moralischen Ohr vollkommen taub ist und sich auch keinen Deut darum schert, wie es mit dem eigenen Ruf in den Augen der Weltöffentlichkeit aussieht, da bleibt das wirkungslos. Die andere Wange hinzuhalten, ich glaube, das hätte Hitler ebenso wenig beeindruckt, wie es heute Putin beeindrucken würde. Dennoch, glaube ich, können wir auch für unsere Situation etwas vom gewaltfreien Widerstand lernen, nämlich den Gegner nicht zu dämonisieren und schon gar nicht pauschal und kollektiv. Alle Russen, ja, alle Deutschen, ja, das ist sicherlich nicht korrekt. Wir müssen weiterhin dem Menschen als Menschen begegnen. Auch die Perspektive auf die Zeit danach wachzuhalten, ja, in welcher der Gegner nicht ausgelöscht oder vernichtet ist, sondern wo miteinander in Respekt, auf Augenhöhe, in Gerechtigkeit und Frieden ein Miteinander möglich ist. Ja, wir Deutschen haben das nach dem Krieg auch erfahren. Es gab eine Zeit, ja, da musste aufgeräumt werden, aber dann, das erleben wir heute, geht man mit uns ja, auf Augenhöhe menschlich um. Und das ist gut so, da profitieren wir von, ja, dass sowas möglich ist. Ja, und das ist eben dann möglich, wenn sich Menschen auch zu Gott hin orientieren, wenn sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. So sagt es der Prophet. Ja, ich meine, diese Friedensvision des Micha, die der Micha hier verkündigt, die ist kein optimistisches Programm zur Erlangung des Weltfriedens und ruft uns auch nicht dazu auf, die Augen vor der Realität zu verschließen. Ich sehe in beidem, also in dieser Reaktion, genauso wie in der Bergpredigt, vielmehr einen magnetischen Nordpol für unseren Wertekompass. Ja, dass wir uns immer neu daran ausrichten können, wie die Welt und unser Zusammenleben von Gott her gedacht ist. Ja, soweit. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.